Willkommen zu Recent Turn News am 20. Oktober 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Klimaaktivistin Greta Thunberg schockierte auf Twitter mit einem Foto, auf dem sie und Mitstreiter Solidarität für Palästinenser ausdrücken. Neben ihr ist eine Plüschkrake zu sehen, die von manchen auf Social Media interpretiert wird, als antisemitisches Klischee über jüdische Finanziers, die angeblich selbsttätig über Krieg und Frieden entscheiden konnten bzw. entscheiden können. Britannien hatte ursprünglich vorgezogen, die Bindungen zu arabischen Königreichen zu pflegen und es Juden zu verbieten, in nennenswerter Zahl aus Europa in die palästinensische Region zu flüchten, was verheerende Konsequenzen hatte. Darüber hatte ich ja in den letzten Sendungen auch ausführlich gesprochen. Später wurde der kleine Staat Israel gestattet, umzingelt von Ägypten, Libanon, Jordanien und Syrien. Das Framing, das immer wieder gegen Israel verwendet wird, ist der Anti-Imperialismus, der bereits von Lenin in der frühen Sowjetunion vorgegeben wurde. Es ist nicht bekannt, ob Greta und ihre Kollegen an die Märchen über eine jüdische Weltverschwörung glauben und sich wie die Hamas auf die Protokolle von Zion berufen. Dazu muss man jetzt auch daran denken, ja, das heißt Greta Thunberg und ihre Kollegen, die reden ja miteinander, auch wenn, also vor allem wenn sie dann halt unter sich sind, wenn sie denken, dass jetzt da niemand mithören kann. Und wer weiß, was die da nach 3 Gläsern Rotwein oder nach 3 Flaschen Rotwein oder was auch immer, was die dann halt alles so untereinander erzählen. Und wenn halt ihr Umfeld, also Gretas Umfeld, unterwandert ist, wenn da Informanten drin sind und so, wenn halt eben Informationen gegebenenfalls an Informationen an die Russen fließen, ja, dann wird es natürlich dann haarig. Also das ist halt einfach so das Risiko, sie ist ja jetzt erwachsen. Und wenn ihr dieser Riesenstatus da verliehen wurde wegen ihrem Klimaaktivismus, dann, ja, in der Erwachsenenwelt hast du es halt eben dann auch mit Geheimdiensten zu tun, die halt belastendes Material suchen. Das nur am Rande. Die französischen Frühsozialisten, die heute immer noch gelesen werden und auch Karl Marx beeinflussen, machten zuerst die Vorstellung über eine parasitär-jüdische Mega-Verschwörung hinter dem Kapitalismus populär. Die Linken eliminierten dann Juden aus ihrem Feindbild, behielten aber die wesentlichen Elemente des Feindbildes bei. Die rechten völkischen Bewegungen kopierten dann die Ideen über die vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Ich verweise auch auf mein Video hier auf YouTube, das heißt, Geheimdienste erfanden modernen Extremismus. So, der Islam war die zweitgrößte Religion der UdSSR. Zur Zeit der bolschewistischen Revolution im Jahr 1917 gab es im gesamten Russischen Reich 25.000 Moscheen, was dann bis in die 1970er Jahre in der Sowjetunion auf nur 500 reduziert wurde. In den Jahren vor der Auflösung der Sowjetunion identifizierten sich zwischen 45 und 50 Millionen Sowjetbürger als Muslime. Im Jahr 1917 bereits veröffentlichte der bolschewistische Revolutionär Wladimir Lenin veröffentlichte einen Text namens Der Imperialismus, die höchste Stufe des Kapitalismus. Ja, und das führte dann in der Sowjetära zu einer Politik der Kultivierung linker Nationalisten innerhalb der muslimischen Gemeinschaften. Also man wollte dann Sozialismus und Islam dann irgendwie in eine Tüte reinkriegen. Auch über die Grenzen der UdSSR hinaus übten sowjetische Geheimdienste Einfluss aus, wie etwa bei den Palästinensergruppen in Ägypten, Syrien und so weiter. Da verweise ich auch auf die letzten Sendungen, da bin ich immer tiefer drauf eingegangen, welche Erfolge da der KGB hatte. Also, eine anti-westliche Haltung unter Muslimen wurde mit dem entsprechenden Framing Lenin verbucht als anti-imperialistisch. Ist ja klar, ne? Also jeder Trottel kann das verstehen, wie, was da so die Absicht dahinter war. Ja, Hauptsache, du kriegst Muslime dazu, dass sie halt, du kriegst Muslime dazu, dass sie halt gegen den Westen sind. Vor der bolschewistischen Revolution fand im Mai 1917 bereits in Moskau der erste muslimische allrussische Kongress statt. Dann gab es allerdings Gewitterwolken. Im Jahr 1928 begann eine groß angelegte Säuberung der Führung der mehrheitlich muslimischen Sowjetrepubliken mit der Hinrichtung von Veli Ibrahimov von der tatarischen kommunistischen Partei und Milli Firka, die eine nationalistische Ideologie zugunsten der Krim-Tataren durchsetzen wollten. Es folgte dann die Eliminierung der Führer der muslimischen sozialdemokratischen Partei, der tatarischen kommunistischen Partei, der tatarischen Union der Gottlosen und der jungen Bukhara. Right. Dann Stalins Politik führte zur Initiierung von Hujum, einer sowjetischen Kampagne, die darauf abzielte, islamische Systeme in Zentralasien zu stärken. Der sowjetische Geheimdienst verbreitete die Protokolle von Zion und ähnliche Texte im großen Stil dann in der muslimischen Welt, also vor allem auch nach Stalins Zeit. Lenins gesellschaftspolitische Analyse des Imperiums als letzte Stufe des Kapitalismus leitete sich ab aus dem Text Imperialism, a Study von John A. Hobson. Hobson war ein englischer Ökonom. Ja. Das war jetzt nicht komplett identisch, insgesamt natürlich, denn Mr. Hobson dachte, man kann tatsächlich Kapitalismus trennen von Imperialismus und so. Aber es gibt sehr deutliche Überlagerungen hier. Dann mit Überschneidungen hier mit Lenin. Hobsons Schriften zum Zweiten Burenkrieg, insbesondere der Krieg in Südafrika, seine Ursachen und Auswirkungen, führen den Krieg teilweise auf jüdischen Einfluss zurück, einschließlich Verweisen auf Rothschild-Bankiers. Jene waren aber von Anfang an dem Hochadel unterworfen gewesen, beginnend mit dem Landgrafen von Hessen-Kassel. Auch andere Banken wie Barings, Lloyds oder Barclays waren eingebunden in das neue fraktionale Bankensystem zusammen mit der Zentralbank Bank of England. Damit konkurrierende Reiche das neue System nicht sofort kopierten, wurde es über rechte und linke Propagandakanäle über den britischen Geheimdienst schlecht geredet als Unding und als jüdische Verschwörung. Also das hat man immer wieder gesehen in der Geschichte, wenn man Geheimdienste versteht und so, und dann ist das immer wieder passiert, dass es halt einfach bequem war für die Briten, zeitweise auch die Russen, ja, dass es bequem war, eben so ein Framing zu verwenden. Oh, die neue Zentralbank, oh, das ist eine jüdische Verschwörung, oder das neue fraktionale Bankensystem ist eine jüdische Verschwörung und bla bla. Oder in Britannien der wachsende Parlamentarismus, das sei auch irgendwie eine jüdische Verschwörung und eine Verfallserscheinung. Oder der gesteuerte Kapitalismus, also der Fake-Kapitalismus mit der British East India Company und so und diesen ganzen Insider-Geschäften. Ja, dieser neue Kapitalismus, vor allem Industriekapitalismus, hieß es, das sei dann auch eine jüdisch-parasitäre Verschwörung. Also es hat halt einfach leider Imperien immer wieder, es hat diesen Imperien halt immer wieder so in ihre Strategie reingepasst, so einen Unsinn zu erzählen. Ja, und halt eben dann die und das Ganze halt dann entsprechend zu verpacken. Ja, linke Propaganda, rechte Propaganda oder so Mainline. Es ging halt vor allem darum, die tatsächlichen Strukturen zu verbergen. Ja, also wer wirklich die Fäden zieht hier im britischen Empire. Auch in den USA, also man wollte die eigentlichen Verhältnisse verschleiern man wollte eben auch so eine Art Aufklärung faken. Ja, so eine gesteuerte Aufklärungsbewegung in Britannien. Ja, der Hochadel herrschte nach wie vor, aber das wollte man nicht mehr zeigen und deswegen ja, gab es halt diesen gesteuerten Parlamentarismus und gesteuerten Großkapitalismus. Und als zusätzliches Ablenkungsmanöver verbreitete man diesen Käse da über Juden. John Hobson sprach von, Zitat, Männern einer einzigen und besonderen Rasse. Sie verfügen, Zitat, über jahrhundertelange Finanzerfahrung und sind in der einzigartigen Lage, die Politik der Nationen zu kontrollieren. Ja, als ob nicht jeder Depp hätte ins Banking einsteigen können. Insbesondere der Hochadel, und als sei es jetzt irgendwie undenkbar gewesen, dass man halt verschiedene Leute auch rekrutiert hat, mit geheimdienstlichen Methoden oder einfach imperialen Methoden, ja, Leute rekrutieren, damit die dann halt das öffentliche Gesicht sind für irgendwelche Banken. Also es ist bizarr, dass das halt einfach nicht schon längst breiter erforscht wurde, ja, wie die Briten halt ihr neues System aufgebaut hatten und wie sie halt dann diese Propaganda gleichzeitig schufen. Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, schrieb ein Vorwort für die Ausgabe von Hobsons Werk 2011, bezeichnete Hobsons Analyse als brillant. Ja, und es ist auch so ein bisschen so ein größerer Antisemitismus-Skandal hier bei den Linken da in Britannien. Im April 2020 wurde den Medien ein interner Bericht der Labour Party mit dem Titel The Work of the Labour Party's Governance and Legal Unit in Relation to Antisemitism 2014 to 2019 zugespielt. Umfasste 10.000 E-Mails, tausende private WhatsApp-Kommunikationen zwischen ehemaligen hochrangigen Parteifunktionären. Entstand halt eben ein neuer Skandal um Antisemitismus. Also teilweise werden auch diese alten linken Autoren wieder zitiert, die Frühsozialisten, das bin ich auch alles mal durchgegangen. Also das war halt in den früheren 1800er Jahren war das halt einfach so hergenommen worden, hier in Frankreich vor allem, bei den Linken, um halt einfach ja Ärger zu schüren, Stress zu machen gegen die Regierung. Ja, man wollte nicht die Regierung direkt kritisieren, weil das war ja illegal, sondern man hat halt so einen Umweg gefunden, halt dann irgendwie alle negativen Sachen dann so als jüdisch zu bezeichnen. Französische Regierung braucht halt dringend Industrialisierung, Eisenbahnen. Dann ließ man sich teilweise halt ein auf den französischen Arm der Rothschilds und so. Und dann wurde halt über verschiedene Kanäle diese frühsozialistische Propaganda eben gebracht. Ja, um halt zu sagen, ja, Banking an sich sei irgendwie parasitär und große Firmen sei alles prinzipiell immer nur schlecht, schlecht, schlecht. Und diese frühsozialistischen Autoren, die werden halt heute immer noch gelesen, Proudhon und wie sie alle heißen. Und es war auch ein großer Einfluss auf Karl Marx, habe das auch schon mal genau auseinandergenommen. Also für Karl Marx war halt dann Kapital auch parasitär und hat das dann halt eben dann ähnlich beschrieben wie die Frühsozialisten. Corbyn befürwortet den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der NATO und die Auflösung der NATO. Wen wundert's? Im April 2014 schrieb Corbyn einen Artikel für den Morning Star, in dem er die Krise in der Ukraine der NATO zuschrieb. Corbyn ist Mitglied der Palestine Solidarity Campaign. Bei einem Treffen der Stop the War Coalition im Jahr 2009 sagte Corbyn, er habe Freunde von Hamas und Hezbollah zu einer Veranstaltung im Parlament eingeladen. Dann gab es vor ein paar Jahren auch so einen Bericht oder mehrere Berichte in den britischen Medien. Da ging es halt irgendwie darum, dass irgendein ehemaliger tschechischer Geheimdienstler, hier der in Sowjettagen da aktiv war, dass der irgendwie behauptet hätte, dass da irgendwelche Kontakte existiert hätten zu Corbyn. Ich glaube, was dann hängen geblieben ist, ist halt einfach, dass Corbyn halt sich mit verschiedenen Leuten damals getroffen hatte und der ein oder andere, mit dem er sich getroffen hatte, war dann irgendwie ein Diplomat und Diplomaten werden ja häufig gleichzeitig auch als Spione eingesetzt. Also du kannst natürlich nicht jeden da einfach jetzt so in die Pfanne hauen, ja, wenn er da ständig Leute trifft. Da kannst du natürlich irgendwann mal auf einen Spion oder einen Agenten treffen hier aus der Sowjetunion. Das heißt erstmal noch nichts, da musst du natürlich gründlich weitersuchen. Aber ja, es gab dann noch andere Stories in der Daily Mail über Corbyn und die Russen und er muss halt eben anschauen, was hat Corbyn halt eben so alles gemacht jetzt und welche Positionen hat er vertreten etc. etc. Ja, also das ist halt so, wie gesagt, diese linke Strömung hier pro Palästina und yada yada und man tütet da das Ganze halt irgendwie dann ein als Anti-Imperialismus. Ja, so als wäre jetzt halt Israel irgendwie als wäre Israel jetzt irgendeine so mordsmäßige Besatzung oder irgend sowas, ja. Und ich meine, die Türken waren ursprünglich keine Muslime, ja. Irgendwie die Seldschuken haben dann irgendwann den Islam angenommen, eher aus strategischen Gründen. Es waren keine signifikanten oder keine Muslime irgendwie in Nordafrika lange Zeit, ja, sondern der Islam war halt erst einmal diese arabische Halbinsel, wo da eben dann alles halt hier erobert, mit Gewalt natürlich, wie es halt für jedes Empire üblich war. Die Muslime hatten dann Experten zugekauft aus benachbarten Imperien. Ja, das hat Rom auch gemacht damals. Das heißt, man in der Wachstumsphase kauft man sich halt fremde Experten ein. Erwarb man dann halt eben dann die Fähigkeiten eines Imperiums, konnte sich dann ausdehnen. Die Perser waren eigentlich auch keine Muslime, das waren irgendwie Zoroaster und so. Also das heißt, wir haben es bei dem Kalifat eben zu tun mit einem ganz, ganz klassischen Empire, das war wie jedes andere Empire auch. Die anderen Imperien haben halt oftmals dann so eine Fake-Aufklärung gemacht. Es gab jetzt keine vergleichbare Aufklärung bei den Muslimen. Und Ja, und ich bin ja letztens mal gründlich eingegangen auf die Geschichte von Israel, also wie halt erstmal nur mit dieser Balfour-Deklaration, wie halt erstmal nur versprochen wurde, ja, es wird irgendeine Art Zuhause geben für Juden da in diesem Palästina-Gebiet, wo die Briten die Hand drauf hatten, ja, das mächtige britische Imperium. Also war noch nicht irgendwie, da war noch kein konkretes Versprechen drin von irgendeinem Staat, der jetzt irgendwie größer wäre und wo jetzt dann viele Juden hin migrieren durften und so. Und erst dann, und dann kam erstmal so der totale Verrat durch Britannien. Ja, man hatte dann eben diese, also Britannien hat diese Beziehungen gepflegt zu den arabischen Königreichen. Das war den Briten halt wichtiger und man hat eben dann halt man hatte die Juden halt vollkommen hängen lassen. 1939 kam dann dieses White Paper, da hieß es dann fast keine jüdische Migration mehr und das halt in der schlimmstmöglichen Phase. Das heißt, die ganzen Flüchtlinge, also oder potenziellen Flüchtlinge, die durften da die Leute durften nicht in diese palästinensische Region. Ja. Also völlig verheerend, ja. Und wenn man halt eben dann jetzt so das eintüten möchte, ja, Hamas und Hezbollah und andere Gruppen und so, das sei halt, was die da machen, sei Anti-Imperialismus. Ich meine, hallo? Ich meine, was ist das für ein Quatsch, ja? Also und vor allem Greta Thunberg hatte ja bei ihrem Klimaaktivismus immer darauf verwiesen, sie selber ist kein Klimaexperte, sie verweist halt einfach nur auf die gängige Klimaforschung, das heißt, sie übernimmt nur den aktivistischen Part, die Forschung machen andere. So, aber wie ist es jetzt bei ihrem anderen Aktivismus hier mit Hamas und Palästinensern und so? Auf wen bezieht sie sich da? Weil sie ist ja da auch überhaupt kein Experte. Also die hat ja dann nichts Richtiges veröffentlicht, also keine eigene Forschung. Hat auch nie zu erkennen gegeben, dass sie halt andere Leute Forschung gelesen hat, ja, dass sie jetzt irgendwie die neuesten Sachen auswertet und es einordnen kann und so. Nö. Auf wen verlässt die sich da? Lenin? Ja, oder halt an andere sowjetische Funktionäre und so? Das ist halt dann ziemlich grotesk. Ja. Dann haben wir jetzt hier noch die Wagenknecht-Partei, wurde jetzt angekündigt, ein Bündnis Sarah Wagenknecht zunächst als Verein, wird damit gerechnet, dass die entsprechende Sarah Wagenknecht-Partei dann, dass die Partei dann folgt. Die Argumentation ist nach wie vor, schlechte Wahlergebnisse von der alten Partei von ihr, die Linke, also die Partei kommt auf keinen grünen Zweig und es gäbe halt eben eine politische Leerstelle. Also das Fehlen einer linken Partei, die Migration begrenzt und von den drakonischen Vorgaben für Klimaschutz abrückt. So, die SED-Partei in der DDR hatte Migration sehr strikt gehandhabt und es gab nur eine Handvoll muslimischer Gastarbeiter, die kaum irgendwelche Rechte besaßen. Umweltschutz konnte sich die DDR nicht wirklich leisten, verpestete die Umwelt und ließ die Stasi ermitteln. Man ließ die Stasi ermitteln gegen Umweltschützer. Da seit 1991 die vorherrschenden Parteien hier verstärkt auf Sozialthemen und Ökologie setzen, konnte sich die PDS bzw. die Linke nicht mehr abheben. Bereits 1996 äußerte sich Wagenknecht offen gegenüber einer national-bolschewistischen Linie, die sozialistische und nationalistische Elemente miteinander verbindet. Und ich habe ja gerade gesprochen halt hier über Lenins Kurs mit den Muslimen. Da wollte man ja auch so ein bisschen Nationalismus verbinden mit Sozialismus, halt im Islam und so. Also das ist jetzt für die Kommunisten nichts Neues, so eine Strategie. In den 90ern, ja, war eben dann die Debatte, also unter anderem auch zwischen Sarah Wagenknecht und Jürgen Elsässer, ja, die Debatte, warum ging die DDR verloren, könnte man sie in irgendeiner Form wiederkriegen oder halt irgendwie einen anderen deutschen Staat da drüben wiederkriegen. Wagenknecht war offen für einen nationalbolschewistischen Kurs, Elsässer war es damals nicht. Ja, mal schauen, wie sich das jetzt bei denen dann weiterentwickelt. Und es war eben auch die Frage, wie müsste man jetzt weiter vorgehen unter den Kommunisten, also was müsste man den Leuten hier anbieten und so. Und das klingt halt schon für mich sehr nach halt, klingt schon für mich sehr nach DDR. Ja, halt den Umweltschutz, halt zurückfahren, natürlich nicht so krass zurückfahren wie in der DDR. Das Migrationsthema besetzen. Die linke Parteivorsitzende Janine Wissler warf Wagenknecht einen Ego-Trip vor. Und das ist halt einfach eine Ablenkung. Ja, es ist, Es ist halt so, man will das halt so ad hominem, so auf eine persönliche Ebene ziehen. Ich meine, wenn es da interessante Punkte gibt, dann muss man die natürlich anfügen. Wenn jemand wie Sarah Wagenknecht halt dann so im Mittelpunkt stehen will, muss man natürlich auch ihren Charakter debattieren dürfen. Also man kann nicht einfach alles immer nur abbürsten, von wegen, das sei einfach nur hier so ad hominem. Aber wenn man sich jetzt halt dann so konzentriert auf ihre Persönlichkeit und sagt, das ist nur ein Ego-Trip, anstatt dass man halt eben anstatt dass man jetzt eingeht auf Wagenknechts Argumente, ja, das ist schon schwach, weil Wagenknecht hat halt eben da insofern recht, die Linke schwächelt total und ja, also eine Wagenknecht-Partei, so wie sich das vorstellt, die kommt in Umfragen halt eben schon sehr, sehr weit. Ja, und es ist jetzt vielleicht für die Kommunisten hier, also für die klassischen Kommunisten, ist es halt vielleicht so wirklich dann die letzte Chance, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Also es braucht halt eben diese nationalistischen Elemente. Fraktionschef Dietmar Bartsch verglich Wagenknecht mit einer, Zitat, Oma, die Krebs hat und bemitleidenswert ist. Die neuere Meinungsforschung muss den Herrschaften aber bekannt sein. Solange Wagenknechts Partei nicht altbacken kommunistisch wirkt und die Wut der Menschen über Migration und Klimakosten benutzt, hat sie ein erhebliches Wählerpotenzial. Auch vielen AfD-Wählern sind diese Themen sehr wichtig und sie wären eher bereit, die Wagenknecht-Partei zu wählen. Unterstützung und Mitgliedschaften wären nicht stigmatisiert, wie halt bei der AfD. Mit Austritt von Wagenknecht würde die Linke ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren. Dann 1977 wurde Herr Bartsch Mitglied der SED. Von 1986 bis 1990 war Bartsch als Aspirant an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der KPdSU in Moskau. Im Gegensatz zu vielen anderen Politikern der Linkspartei erklärte Bartsch im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Krieg, er übernehme nicht die Argumentation Wladimir Putins und er fände es absurd, die USA in diesem Fall als Aggressor anzusehen. Okay. Die Besorgnis ist jetzt im rechten Lager groß. Die AfD rechnete mit hohen Ergebnissen im Osten und mit verbesserten Ergebnissen in Westdeutschland. Ich habe da nochmal hier sowas angefügt auf recenter.com. Auch das Video hier mit dem Titel So ticken Wagenknecht und Elsässer wirklich. Also das heißt, da habe ich mir das mal angeguckt, nochmal, was die veröffentlicht hatten, die beiden 1996 im Konkretverlag. Das Werk hieß Vorwärts und Vergessen, ein Streit um Marx, Lenin, Ulbricht und die verzweifelte Aktualität des Kommunismus. Ja, können Sie das nochmal eben dann hier anschauen. Gleich zu Beginn nennen Sie die Wiedervereinigung einen Anschluss der DDR durch den Sieger des Kalten Kriegs. Für Wagenknecht trat die bürgerliche Macht als Besatzungsmacht auf gegenüber der DDR. Sie benutzt Begriffe wie Annexion und Fremdverwaltung. Inzwischen hört man solche Töne auch immer stärker aus Russland. Also man war, glaube ich, letztens auch in den neuen Schulbüchern drin oder sowas. Also man will das nicht mehr anerkennen, dass die DDR halt hier verloren ging für Moskau. Und man kann hier eben auch so ein bisschen eben den Ton eben vergleichen, auch mit dem, was man halt eben dann benutzt hat hier für die muslimische Welt, siehe Lenins Framing. Ja, also alles, was einem nicht passt oder so, alles, was dann irgendwie westlich ist, alles Westliche sei halt einfach nur Imperialismus und dagegen müsse halt dann gekämpft werden. Ja, also, wie gesagt, manche Linke halten Israel für den großen Besatzer und so. Also, finden dann den Rest hier auf finden hier den Rest auf recenter.com. Also Elsässer mit seinem Kompaktmagazin versucht es ja anfangs des Magazins hier mit so einer Querfront. Dann war das rechte Ding halt populär, dann wechselt er nach rechts. Dann, als die Rechten halt auch nicht so erfolgreich wurden, dann versucht er es kompakt wieder hier vor kurzem wieder mit so einer Querfront. Dann hat man hier noch Lobhudeleien gebracht gegenüber Sarah Wagenknecht, weil man dachte, Wagenknecht macht jetzt keine neue Partei auf, sondern irgend so eine Lobbygruppe oder was. Wurde dann noch Lob gehudelt und so, aber als es jetzt dann ernst wurde mit der Partei, dann hieß es dann plötzlich, nee, sie ist irgendwie schädlich, die Wagenknecht, und sie spaltet oder sie verringert das Potenzial hier aus des rechten Lagers und davon würde halt dann die SPD profitieren, Grünen profitieren und so. Also das rieche ja nach einer Verschwörung. Ja, so schnell kann es gehen, wie dann hin und her gewechselt wird von Freund und Feind und so. Habe ich der letzte Text. Hier bei der Kompakt war wieder ein bisschen offene ihr Wagenknecht gegenüber. Und es gab vor kurzem auch ein E-Mail-Leak aus russischen Kreisen, wo es halt eben dann hieß, Moskau will hier in, also die Russen wollen hier in Deutschland eine Querfront. Also sind wir mal gespannt. Dann, hier der Beitrag, Russland und China denken, sie hätten das US-Militär ausgespielt. Krieg zwischen Hamas und Israel. Und was dann weiter noch kommen kann, zwingt die beiden Regierungen dazu, mehr Kräfte in die Region zu schicken, statt sich voll und ganz auf Russland und China zu konzentrieren. Jeder im Pentagon musste aber fest damit rechnen, dass der Iran mit Russland hinter sich nicht stillsitzen wird. Es war über Jahre hinweg zu beobachten, dass das Mullah-Regime mehrere Kriegsfronten gegen Israel vorbereitet. Präsident Biden hat darauf bestanden, dass die USA über die globale Reichweite und die militärischen Ressourcen verfügen, um die Gaza-Krise zu bewältigen und gleichzeitig die Ukraine zu unterstützen. Also, das heißt, es wird halt viel gelabert hier und kaum eine Seite will halt hier wirklich rausrücken, so mit der Wahrheit oder mit der ganzen Wahrheit. Und da muss man sich wirklich schon auskennen, um das Ganze bewerten zu können, ja. Ich meine, es ist klar, man hat gesehen, was für Geld verpulvert wurde hier von Seiten der Amerikaner bei den Kriegen in Irak und Afghanistan. Also wir reden hier im Laufe von Jahren über tausende Milliarden. Also Kohle kriegen die natürlich immer her und können ihre Kriegsproduktion nach oben skalieren. Das ist klar. Ja, trotzdem gibt es halt immer noch so die Russenstusser. Die Russenstusser, die irgendwie so meinen, den Amerikanern geht irgendwie das Geld aus, den Amerikanern geht jetzt nicht nur das Geld aus, sondern auch der politische Wille für den Krieg da in der Ukraine und Russland sei so erfolgreich, ja, und bla bla. Also wird halt vollkommener Schmarrn erzählt. Die USA sind ja bekannt dafür, streckenweise zurückhaltend zu wirken und dann im ganz großen Stil einzusteigen. Vor den beiden Weltkriegen täuschte man die Haltung vor, sich nicht in Europa einmischen zu wollen. Vor dem Koreakrieg kommunizierte man, so weit entfernt, keine Pläne zu haben. Vor dem Vietnamkrieg gab man sich keine besondere Mühe, Südvietnam bei der Sicherheit zu helfen. Ja, so läuft das halt. Deswegen sollte man jetzt halt vorsichtig sein mit irgendwelchen bescheuerten Interpretationen. Ja? Das heißt, die Amerikaner haben noch nicht mal richtig angefangen. Ja? Nach den Anschlägen von 9/11 warnten Experten davor, in den Irak und Afghanistan einzufallen. Nicht nur brächte man die gesamte muslimische Welt gegen die USA auf, sondern wertvolle Ressourcen würden verschleudert, während Russland und China die Gelegenheit nutzen, militärische und wirtschaftliche Kapazitäten aufzubauen. Es wurde auch diskutiert, dass Al-Qaida beabsichtigt hätte, die USA zu billionenteuren Kriegshandlungen zu provozieren. Ja, also das heißt, es ist ja auch teilweise natürlich generell so eine terroristische Logik. Man will da irgendwie halt Gegenreaktionen provozieren, die dann wieder Unzufriedenheit schüren und das herrschende System soll halt Geld verlieren, etc. Also eine Interpretation beruft sich auf den neokonservativen Think Tank Project for New American Century, der wenige Jahre vor 9/11 die Notwendigkeit eines dramatischen Ereignisses wie ein neues Pearl Harbor beschwor, um Amerikas Militär zu transformieren. Bestimmte Aspekte des Kriegs gegen den islamischen Terror erfüllten tatsächlich diverse Wünsche dieser Art, allerdings muss man dies aufwiegen mit den verheerend hohen Kosten der Vernachlässigung der Bedrohung durch Russland und China und dem Aufhetzen der Muslime. Sofort nach 9/11 kam der Verdacht auf, die Terroristen hätten Unterstützung erhalten von amerikanischen Sicherheitskreisen und Saudi-Arabien. Gab es auch viel Dokumentation dazu. Gleichzeitig gab es Spuren nach Russland. Gab es auch Dokumentation. Und dazu kommt noch der Faktor, dass die USA geheimdienstlich unterwandert sind. Besonders das Netzwerk Skull and Bones war tief eingebettet in die Bush-Administration, hatte vor langer Zeit bereits wichtige Technologieverkäufe an die Sowjetunion ermöglicht. Gleich noch mehr zu Skull and Bones und das Problem der Infiltration. Also das heißt, beim Ukraine-Krieg konnten die USA sich bisher darauf beschränken, Geld, Ausrüstung und nachrichtendienstliche Aufklärung zu liefern. Für rund 100 Milliarden Dollar, ein winziger Bruchteil der Kosten, die zuvor für Irak und Afghanistan angefallen waren, konnte Russlands Vorstoß gestoppt und ein Vielfaches an russischem Militärgerät zerstört werden. Zusätzlich fielen haufenweise russische Truppen aus. Ranghohe Republicans argumentierten, dass man auf diese Weise Kapazitäten freihalten könne, um sich auf China zu konzentrieren. Die Situation mit Israel verändert die Situation natürlich, verkompliziert das Ganze, aber alles, was jetzt passiert da mit Iran und durch die Hamas und Hezbollah und so, das war alles vorherzusehen. Also niemand kann sich da jetzt dumm stellen. USA haben ihre in Israel gelagerten Vorräte an 155 mm Geschossen an die Ukraine geliefert. Nichtsdestotrotz ist die Rüstungsproduktion der USA noch auf Sparflamme, kann exorbitant nach oben skaliert werden, haben sie schon mehrfach gemacht. Europa wird eine stärkere Rolle spielen müssen und falls die Militärausgaben in Europa von rund 2% des BIP auf 4% verdoppelt werden, hat Russland ein Riesenproblem. Jedes Jahr entstünde ein gewaltiger Vorsprung Europas, der nicht aufgewogen werden kann durch die günstigeren Preise, die Russland für Militärgüter zahlt. So bleibt die Strategie Russlands in der Öffentlichkeit näher an China und Nordkorea heranzurücken. Auch das war vorherzusehen, jeder Trottel konnte das sehen eigentlich. Ja, dann gab es diese Konferenz hier, eine von Peking geleitete Konferenz. China war da vertreten, Russland war vertreten, gab auch letztens dann diese Meetings mit Nordkorea und so. Also das heißt, es verläuft dann so, wie ich das hier vor einigen Jahren schon eben, wo ich vor Jahren gewarnt hatte, dass sich das in diese Richtung bewegt. Finden das natürlich dann in meiner Forschung, also insbesondere seit 2015 ungefähr, gehe ich da enorm in die Tiefe, was das anbetrifft. Ne? Das heißt, die Supermächte haben ein ganz seltsames Verhältnis zueinander. Ihr Status ist ihnen wichtiger, als jetzt tatsächlich sich gegenseitig kaputt zu machen. Gibt da verschiedene Möglichkeiten. Professor Carol Quigley sprach schon im Kalten Krieg davon, es habe sich eine kartellähnliche Situation einfach so ergeben. Gibt allerdings noch ganz andere Möglichkeiten. Da gehe ich jetzt nochmal eben auch näher drauf ein. Ja, speziell in Bezug auf diese Organisation Skull and Bones. Also finden meine Forschung natürlich hier in Buchform, auch Audiobooks, unter shop.recenter.com. Dort finden Sie auch alles Mögliche zu Ihrer Sicherheit. Die Infiltration hier ist ein Riesenproblem in Europa, also durch Geheimdienste, insbesondere russische. Ja, Britannien ist total infiltriert. Deutschland ist infiltriert, die USA sind infiltriert und das kann eben ja ziemlich üble Auswirkungen haben und deswegen ist es halt wichtig, dass man selber halt eben in einer extremen Situation hier seinen eigenen Strom bereitstellen kann, Trinkwasser, dass man Lebensmittelvorräte hat, ein bisschen Ausrüstung hier und da. Ja, das heißt, es muss ja nicht gleich der Weltuntergang sein, so eine Situation insgesamt, aber wenn man halt eben nicht vorbereitet ist, wird das halt eben dann doch ziemlich eklig. Wir beraten sie natürlich dann. Wir beraten sie natürlich auch gerne, wie sie halt ihre Ressourcen da am besten einsetzen, wie sie halt ihr Budget dann am besten aufteilen, ja, mit was sie da beginnen sollten und wie sie das dann schrittweise dann aufbauen können. Ja, also wir sind nicht diejenigen, die dann irgendwie Internetgerüchte aufgreifen, ja, das sieht man leider immer häufiger. Also ständig verbreiten sich da diese Gerüchte im Internet, irgendwie genau in 4 Wochen oder genau an dem Datum geht irgendwie die halbe Welt unter oder es passiert hier irgendwas ganz mega, mega, super hochdramatisches und so. Sondern wir liefern halt ein akkurates Bild über die Bedrohungslage das akkurate, realistische Bild ist tatsächlich sehr, sehr erschreckend. Also das beeinflusst natürlich auch mich direkt, ja, meine Vorbereitungen, meine Sicherheitsvorkehrungen hier für mich und meine Familie, Angehörige und so weiter und so fort. Da gehört schon einiges dazu, um das wirklich einschätzen zu können. Ja, das heißt, man kann da, also es reicht nicht mal einfach nur irgendwelche staatliche oder andere Zivilschutzforschung zu konsultieren. Gibt es auch einige deutsche Forschungen, habe das auch mal im Detail angesprochen, diese dicken Bücher vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Ja, das ist das, was eigentlich niemand liest, diese richtig dicken Studien, wie schlecht die Deutschen vorbereitet sind und wie negativ sich das auswirken kann. Finden Sie nähere Informationen natürlich auch auf diesem YouTube-Kanal und auf recenter.com. Also kommen wir zu dem Hauptteil der heutigen Sendung und wechsle hier mal schnell dazu noch die Kamera. Das Ganze ist, wo ist mein Button? Hier ist mein Fade-Button. Also, Wie ich ja schon erklärt habe in den vergangenen Sendungen, Britannien ist seit langer Zeit hochgradig infiltriert durch Russland und somit war die NATO von Anbeginn an kompromittiert. Neben den bekannten Cambridge Five Verrätern und den ganzen Atomspionen gab es auch den Verdacht gegen MI5-Direktor Hollis und es gab auch einen großen Verdacht gegen Lord Louis Mountbatten. Das Infiltrationsproblem erstreckt sich auch auf alte Geheimnetzwerke, die Britannien in den USA aufgebaut hatte nach dem Unabhängigkeitskrieg. Bereits in den 13 Kolonien verfügten die Briten ja über Netzwerke und später in der Expansionsphase der USA schickten die Briten neue Spione, die als Migranten und Unternehmer getarnt waren. Die engen deutschen Verwandten des britischen Hochadels konnten auch noch weitere Spione schicken. Die Organisation Skull and Bones ist insbesondere hierbei zu nennen. Bones ist enorm einflussreich in der Politik, dem Militär und den Geheimdiensten der USA. Bones war beteiligt an der Vorlaufphase der kommunistischen Revolution und dann auch noch an den Technologieverkäufen an die Sowjetunion. Bones war auch instrumentell bei dem Krieg gegen den islamischen Terror, der die ganze muslimische Welt gegen den Westen aufgebracht hatte. Besonders die Administration von George W. Bush, Bones-Mitglied, fiel durch Appeasement gegenüber dem Putin-Regime auf. Die Sowjets bekamen neben amerikanischer Technik auch Kredite in einer Reihe von Geschäftsvereinbarungen mit der W.A. Harriman Company und dem Guarantee Trust, also alles voller Bones-Mitglieder. Die Anwaltskanzlei Simpson, Thatcher und Bartlett waren in den 1920er Jahren am Broadway 120 in New York ansässig und half den Interessen der Sowjetunion. Kanzlei wurde von Thomas Thatcher, Skull and Bones-Mitglied, gegründet. Sein Sohn Thomas Day Thatcher, auch Bones-Mitglied, arbeitete für die Familienkanzlei, nachdem er Yale verlassen und in den Orden aufgenommen worden war. Also das eines der Zentren von Bones war natürlich Yale, Yale University. Der jüngere Thomas Thatcher arbeitete für Henry L. Stimson, Bones-Mitglied. Und dann gab es noch das Anglo-Sowjetische Handelsabkommen von 1921. Zur Erleichterung des Handels zwischen dem Vereinigten Königreich und der russischen Sowjetrepublik, der Sowjetunion. Das wurde von Robert Horn, dem britischen Schatzkanzler, und Leonid Krasin, dem russischen Kommissar für Außenhandel, unterzeichnet. Robert Stevenson Horn, der First Viscount Horn of Slemenen, saß im Kronrat und war King's Counsel. Also so problematisch ist das Ganze. Wir reden hier über wahrscheinlich den wichtigsten Spionagefall aller Zeiten. Also mir ist kein größerer Fall bekannt. Wenn jemand da draußen meint, einen krasseren Fall zu kennen, immer her damit. Ich bin ständig offen. Wir kriegen ständig gute Tipps und also vor allem Buchtipps. Dann, das Zentrum von Skull and Bones war die Yale-Universität. Und so betrachten wir Elihu Yale. Elihu Yale war ein britisch-amerikanischer Kolonialverwalter. Zu seinen Vorfahren zählt das Königshaus Plantagenet unter anderem, das einst enorm mächtig war, Britannien und einen Teil Frankreichs beherrschte, und unter anderem mit den Welfen kooperierte gegen den französischen Hochadel, also die Kapetinger und Bourbonen. Einige US-Präsidenten lassen sich zurückführen auf Plantagenet. Und selbst dabei ist die Forschung noch lange nicht am Ende, weil es gab ja eben auch viele uneheliche Kinder und Verschleierungen und so. Und es ist natürlich eine Weile her, also die Ära der Plantagenets ist eine Weile her, aber trotzdem, Experten haben gesagt, das ist auffällig, dass so viele US-Präsidenten all diese Verbindungen haben. Elihu Yales Vater war ein wohlhabender Bostoner Kaufmann und Anwalt von Robert Rich, dem Second Earl of Warwick, ein Mitglied des britischen Kronrats. Also wir sehen überall diese gefährlichen Verbindungen, also vor allem was mit Spionage auch zu tun hatte. Ich habe das ja eben letzten Jahr noch aufgearbeitet. Also es gab natürlich vor in den letzten paar hundert Jahren, in den letzten 1.000 Jahren, in den letzten 2.000 Jahren da gab es erhebliche Geheimdienstnetzwerke. Ja, und es gab erhebliche Geheimoperationen. Ja, das war jetzt nicht so organisiert wie im 20. Jahrhundert dann. Ja, so wieder, es war jetzt nicht so organisiert wie im 20. Jahrhundert, so mit großen Behörden, Geheimdienst und so und alles so schön formell und ein Hauptquartier. Das war halt damals einfach anders organisiert. Also vor allem durch diese Familien, Hochadel, in verschiedenen Stützpunkten. Man konnte jedes Vehikel nutzen für Spionage. Das hatte ein riesiges Volumen und schon auch eine riesige Qualität, was da in der Vergangenheit gemacht wurde, geheimdienstlich. Und deswegen sind diese Verbindungen ebenso wichtig. Dann Samuel Eaton, der Onkel von Elihu Yale, war an der Gründung von Harvard beteiligt. Also auch hier gibt es einen Haufen Spionagezeugs. Im Jahr 1850 hieß es, dass Harvard halt eben viel mehr Geld hatte als andere Unis. Also man sagte, Harvard hatte fünfmal so viel Assets wie Amherst und Williams zusammengenommen und dreimal so viel wie Yale. Also es das heißt dann auch also zwischen den Jahren 1815 und 1855, da bekam halt Harvard College halt eben diese spezielle Rolle. Also die ganzen hohen Familien schickten da ihre Kinder dahin. Elihu Yale lebte nur als Kind in Amerika und verbrachte den Rest seines Lebens in England, Wales und Indien. Er wurde Angestellter bei der berüchtigten East India Company. 1699 kehrte er mit einem beträchtlichen Vermögen von etwa 200.000 Pfund nach Großbritannien zurück, das er größtenteils durch den Verkauf von Diamanten erwirtschaftete. Zu den bemerkenswerten Diamanten aus diesen Minen gehörten der Orlov-Diamant, der Prinz Grigori Orlov und Katharina der Großen gehörte, der sogenannte schwarze Orlov-Diamant, der russischen Prinzessinnen gehörte, und der Hope-Diamant, der Ludwig dem 14. gehörte. London wurde zum internationalen Handelszentrum für Diamanten. Wir hatten ja letztens auch in der Sendung, oder war es die Sendung mit, englische Sendung mit Nyquist, da ging es auch ein bisschen um die Orloffs, weil die halt spioniert hatten, dann mal zu diesem Zeitpunkt spioniert hatten gegen Otto von Bismarck. Zu Elihus Nachbarn gehörten der Herzog von Powys, Lord Kanzler Bathurst, Königin Anne und ihr Sohn Prinz William, Herzog von Gloucester. Elihus Schwiegersohn war Lord James Cavendish. James war ein Enkel von Countess Elizabeth Cecil of Hatfield House, also zugehörig zu dem extrem einflussreichen Hauses Cecil. Also die Cecils, die Earls of Salisbury, hatten teilweise auch bekanntermaßen geheimdienstliche Aufgaben. Dann James Pierpont. James Pierpont. Pierpont wird die Gründung der Yale University in den Vereinigten Staaten zugeschrieben. Er heiratete die Tochter von John Davenport, dem Mitbegründer der amerikanischen Kolonie New Haven. Kann sich vorstellen, welche Verbindungen da alles noch mit dazu kommen. Davenport wurde an der Universität Oxford ausgebildet und James Pierponts Tochter Sarah heiratete den bekannten Kolonialminister Jonathan Edwards. Zu Pierponts Nachkommen gehört auch der US-Vizepräsident Aaron Burr. Ein weiterer Nachkomme war der Finanzier John Pierpont Morgan, also besser bekannt als JP Morgan, der die treibende Kraft hinter der Welle der industriellen Konsolidierung in den Vereinigten Staaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war. Also dieser gesteuerte Großkapitalismus. Morgan trat zunächst in die Firma Peabody & Co. ein. Die Gläubiger des Hauses, darunter Baring Brothers aus England, forderten Zahlung. Ja, und die Barings Bank geht ja zurück auf die Baring-Familie. Die stammte ursprünglich aus Hannover, also dem Zentrum des Welfenadels. Und die Barings galten halt in Hannover als privilegierte Familie, also als sogenannte hübsche Familie. Die galten als besonders vertrauenswürdig und wurden dann vom Adel gefördert. Peabody widersetzte sich und wandte sich im November 1857 an die Bank of England, um einen Kredit aufzunehmen. Der Kredit sicherte das Überleben des Hauses und das Londoner Büro wurde stabilisiert. Im Jahr 1871 wurde der Finanzier Anthony Joseph Drexel zum Mentor von J.P. Morgan und die gründeten dann die Firma Drexel Morgan & Co. Drexels Bruder Joseph William hatte eine Tochter namens Elizabeth. Diese heiratete John Beresford, den fünften Baron Desis, aus dem britischen Kronrat für Irland. Elizabeth, die Baronin Desis, behauptete, dass Lord Louis Mountbatten als Homosexueller bekannt sei und eine Perversion gegenüber kleinen Jungen habe. Ihre Angaben landeten in den Akten des FBI über Mountbatten. Ihr Buch Turn of the World war eine halbautobiografische Geschichte der amerikanischen High Society von den wilden 1890ern bis zum Ersten Weltkrieg. Die sogenannten Gay 90s, aber Gay stand da halt nicht für schwul, sondern halt eben für, ja, vergnügungssüchtig. Ja, also das heißt, diese Elizabeth aus der Drexel-Familie, heiratete den Baron und dann wurde sie halt eben auch Baronin, ja. Also sie kam halt so zu dem Titel und sie war diejenige, die eben behauptet hatte, dass Mountbatten ein Pädophiler sei. Ja, und das hatte ich ja in einem der letzten Sendungen und Videos schon genauer ausgeführt. Ja, das heißt, das FBI war besorgt. Louis Mountbatten wurde immer mächtiger und mächtiger. Lord of the Admiralty, First Sea Lord, dann Supreme Allied Commander für Southeast Asia. Hatte immer mehr Zugriff auf Geheimnisse und die Royal Family hatte sowieso Zugriff auf alle Geheiminformationen. Ja, und Mountbatten hatte dann, Louis Mountbatten hatte dann Kontakte zu Kommunisten und Kontakte in die Sowjetunion und spielte immer wieder der Sowjetunion in die Hände. Ja, und dann kam eben beim FBI in Amerika und anderswo, auch in Britannien, auch bei den Franzosen, kam eben die Befürchtung auf, wenn die Russen belastendes Material haben gegen Mountbatten? Können die den erpressen? Können die das ganze Königshaus da drüben erpressen? Und was heißt das? Wie viele Informationen kriegen dann die Russen? Geheiminformationen? Ja, falls Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich das entsprechende Video von mir an über Mountbatten und lesen den passenden Artikel dazu durch. Wirklich krasses Zeug, ne? Also vor allem die Sexgeschichten, Vorwürfe der Pädophilie, Vorwürfe kamen mir von verschiedenen Richtungen, nicht nur von dieser Baronin da. Und dann war eben noch die Sache mit der Geheimkommunikation. Also das heißt, eigentlich war das ja die Aufgabe vom Duke of Kent, der dann plötzlich verstarb. Der Duke of Kent sollte eigentlich die geheime Kommunikation verwalten zwischen dem britischen Hochadel und den engen deutschen Verwandten. Und diese Geheimkommunikation, die Aufgabe, das wurde dann übernommen von Louis Mountbatten. Das betrifft dann unter anderem auch diese heikle Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Nazi-Ära. Ja, war eben dann die Frage, ja, also die ganzen Hochadeligen da im deutschen Raum, die Hochadeligen im deutschen Raum, die dann der NSDAP beigetreten waren, Prinz Philipp von Hessen oder beziehungsweise Hessen-Kassel, der übernahm ja diplomatische Aufgaben für Hitler, vermittelte dann auch mit Italien, ja, Mussolini war in seiner Frühzeit, mindestens in seiner Frühzeit, ein britischer Agent. Das stand auch im London Guardian schon. Und dann gab es auch noch die persönliche Beziehung zum Königshaus von Italien. Es war eben dann nach dem Zweiten Weltkrieg so, man feierte den Sieg halt in Britannien über die Nazis. Die Königsfamilie präsentierte sich da in Britannien in der Öffentlichkeit und so, aber man musste halt eben einen Haufen Unterlagen rausschaffen aus Deutschland von den ganzen Verwandten. Diese ganze Geheimkommunikation. Ja, nicht, dass halt eben dann kistenweise Dokumente in die Hände fallen, hier irgendwelchen Besatzern in die Hände fallen, also die Amerikaner oder sonst wem. Oder irgendwelche anderen Besatzer, die es dann lesen. Also mussten halt eben da Leute geschickt werden nach Europa, nach Deutschland, um eben diese Dokumente da einzusammeln. Und einer derjenigen, die dann hingeschickt wurden, um die Dokumente zu holen, einer, der geschickt wurde, war Anthony Blunt. Der Verräter, der halt Blunt, der für die Sowjets gearbeitet hat. Also kannten die Sowjets wahrscheinlich auch die Geheimnisse und hatten dann noch mehr Erpressungsmaterial. Also, und die Briten hatten halt eben dann, wie erwähnt, die Briten hatten halt eben dann frühzeitig schon Geheimnetzwerke aufgebaut in den USA, wie unter anderem Netzwerke wie unter anderem Skull and Bones. Dann Alfonso Taft. Taft war ein US-amerikanischer Jurist, Diplomat, Politiker, Generalstaatsanwalt und Kriegsminister. Er war ein Nachkomme mehrerer alter Familien in Neuengland, darunter die von Huntington, Pierpont, Hooker, Willard, Bingham und Russell. Sein Vorfahre war Gründer und ursprünglicher Treuhänder des Yale College. Der Nachkomme William Howard Taft IV arbeitete in mehreren republikanischen Regierungen, zuletzt in der von George W. Bush. Und George W. Bush war Mitglied von Skull and Bones. Also Taft war dann Acting Secretary of Defense, also halt so eine Art Übergangsverteidigungsminister. Das war noch bei dem älteren Bush-Präsidenten, also George Herbert Walker Bush noch. Der ältere Bush war auch Skull and Bones Mitglied. Taft war dann diente dann als US-Abgesandter für die NATO, also eine Art NATO-Botschafter. Dann kam die Wahl von dem Jahr 2000. George W. Bush wurde Präsident und Bush machte dann Taft zu einem ganz, ganz hohen Rechtsberater. Zu einem Rechtsberater für das United States Department of State unter Colin Powell. Und dann gab es halt eben dann diese rechtliche Einschätzung, die dann zusammengestöppelt wurde. Und dann ging es halt eben darum, es sei legal für die USA hier einzufallen in den Irak. Das sei vom internationalen Recht und amerikanischem Recht und whatever, das sei gedeckt. Ja, und für die Einschätzung war Taft verantwortlich. Ja, und ich meine, wenn du die Argumentation von damals wirklich akzeptierst, ja, ich meine, da könnte jeder kommen, da kann ja jedes Land irgendwie ähnlich argumentieren, irgendeinen Angriff machen oder die USA können hier alle möglichen Länder angreifen, ja. Weil ich meine, irgendein anderes Land hat immer Trouble mit anderen Ländern oder fast jedes Land hat direkt oder indirekt ein ABC-Waffenprogramm. Ja, meistens ist es getarnt als ziviles Atomstromprogramm oder halt die chemische Industrie oder halt medizinische Bioindustrie und so, aber es ist immer die Kapazitäten da für ABC-Waffen. Also könntest du immer sagen, ja, wegen der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und wegen, weil das Land hat Probleme mit den anderen Ländern, mit den Nachbarn oder was, deswegen dürfen wir da jetzt rein. Also, das ist vollkommener Schwachsinn. Und was war das Resultat? Die ganzen Muslime wurden aufgebracht, das ganze Geld wurde verblasen, Millionen Leute sind gestorben, direkt und indirekt gab es die neue Studie von der Brown University. Afghanistan, Irak, paar andere Schauplätze, also vor allem indirekte Todesfälle, paar Millionen. Und Russland profitierte indirekt davon. Präsident Bush meinte auch, wir müssen jetzt Appeasement zeigen gegenüber Russland, damit Russland nicht auseinanderfällt und damit Russland nicht näher an China ranrückt und so. Um Gottes Willen. 2009 wurde Taft dann Vorsitzender für die Organisation Freedom House, bezeichnet sich so als unabhängige Organisation, die sich der Freiheit weltweit verschrieben hat. Aber man bringt das halt immer in Verbindung mit halt der generellen US-Außenpolitik und CIA und so. In den 1950er, 1960er Jahren unterstützte Freedom House die Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Soll heißen, man versuchte halt eben linke Strömungen auch zu kontrollieren. Seit 2001 mischt sich Freedom House eben vermehrt in andere Gebiete auch ein. Also da geht es um Serbien, Ukraine, Kirgisistan, Ägypten, Tunesien und so weiter und so fort. Also das ist alles, ja, super krass heikel. Dann William Huntington Russell. Als amerikanischer Geschäftsmann und Politiker gründete er 1856 zusammen mit mehreren anderen Bonesmen Skull and Bones als Russell Trust. Die Russell Trust Association ist eine steuerbefreite Vereinigung. Sie besitzt die Skull and Bones Hall an der Yale University und die Ferieninsel der Gesellschaft, die sogenannte Deer Island. Also das sind hier nochmal einige der wichtigen Figuren hier. Bei der Entstehung von Skull and Bones. Ich meine, es gibt ja noch ganz andere Studien über den Verlauf von Skull and Bones. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Sachen rausgekramt. Hier speziell, was die Bedeutung anbetrifft, hier in Bezug auf China. Ja? Also es gibt natürlich dann einiges an Daten und so, und bestätigtem Quellmaterial, also was halt eben Skull and Bones eben zu tun hatte. Was Skull and Bones zu tun hatte mit der Sowjetunion. Also vor allem Russland. Ich habe mir jetzt hier mal das Thema China rausgesucht. Also bekanntermaßen seit den Anfängen wählt Skull and Bones jährlich 15 Mitglieder aus, neue Mitglieder aus, um halt der Organisation beizutreten. Bei den US-Präsidentschaftswahlen 2004 waren sowohl der demokratische als auch der republikanische Kandidat Mitglied von Skull and Bones. Bones rekrutierte die meisten wichtigen Familien aus New England, die am Opiumhandel mit China verdienten, darunter die Coffins, Sloans, Tafts, Bundys, Paines und Whitneys. George H.W. Bush, der erste diplomatische US-Abgesandte, der 1973 in die Volksrepublik China geschickt wurde, war ein Mitglied von Bones, wie auch sein Vater, Bruder und so weiter. Winston Lord, der US-Botschafter für China während der Reagan-Administration, war Mitglied von Bones, genauso wie sein Vater, mehrere Verwandte. Auch der Botschafter für China, James Lilly, und dessen Bruder. Alles Bones-Mitglieder. Abgesehen von der Carter-Administration war jeder US-Botschafter für China seit Henry Kissingers Deal mit Mao ein Mitglied von Skull and Bones. Bereits vor der kommunistischen Übernahme in China war Yale dort vertreten mit der Organisation Yale in China. Natürlich war Yale in China bei weitem nicht die einzige Organisation, die sich für subversive geheimdienstliche Operationen nutzen ließ. Also man konnte alles nutzen. Handel als Vehikel für Spionage, Kirchenorganisationen als Vehikel, medizinische Organisationen, generell wissenschaftlich, alles. Und Mao war ein Niemand. Aus einer bürgerlichen Familie, ein Student mit knappen Finanzmitteln, ohne nennenswerte Bildung und ohne nennenswerte Kontakte. Aufmerksam wurden die Kommunisten deshalb auf ihn, weil er scheinbar großen Erfolg hatte mit einer Reihe an kommunistischen Buchläden. Also die Bücher wurden ihm schier aus den Händen gerissen und so hielt die Partei ihn für eine Art Marketinggenie und einen mitreißenden Propagandisten, den man mit höheren Aufgaben betreuen müsse. Wie schaffte es aber Mao in seiner Zeit als armer Student ein erfolgreicher Unternehmer zu werden mit mehreren Buchläden? Zunächst einmal hatte er das Glück, die passenden Räumlichkeiten zu attraktiven Konditionen vermietet zu bekommen und aus einer ungewöhnlichen Richtung Hilfe zu erhalten beim Sammeln von Erfahrungen, eine redaktionell erstellte Publikation zu leiten. Sein Glücksengel war Yale in China, eine wohltätige medizinische Einrichtung, die auf die amerikanische Elite-Universität Yale zurückging. Und halt eben für Spionagezwecke benutzt wurde. Also insbesondere durch Skull and Bones. Wie nahe stand Mao diesem Netzwerk? Das Buch The Yale China Association, A Centennial History von Nancy E. Chapman und Jessica C. Plump hält sich eher bedeckt und erwähnt nur am Rande, dass Mao Räumlichkeiten benutzt haben könnte, die Jahre zuvor Yale in China beherbergt hatten. Die Zeitung Yale Daily News vom 29. Februar 1972 war da schon viel deutlicher und brachte einen Bericht mit dem Titel Yale Group Spurs Mao's Emergence. Es heißt, ohne die Unterstützung von Yale wäre Mao Zedong vielleicht nie aufgestiegen aus der Anonymität zum Herrscher von China. Jonathan Spence, Professor für Geschichte Chinas, war der Erste, der Mao Zedongs Verbindung zu Yale entdeckte. An diesem wichtigen Punkt hatte die Student Union von Yale in China Mao dazu eingeladen, die Redaktion ihres Journals zu leiten. Wow. Als Mao später eine lokale Zelle der Kommunistischen Partei gründen sollte, sprang Yale wieder ein und vermietete ihm drei Räume, die er als Kulturbuchladen bezeichnete und von wo er erfolgreich Werke verkaufte wie Eine Einführung in das Kapital von Marx oder Das sowjetische System in China. Der Buchverkauf soll dermaßen gut gelaufen sein, dass er 7 weitere Läden starten konnte und sich bei der Partei äußerst beliebt machte. Hierbei besteht die Möglichkeit einer geheimen Subventionierung durch Agenten unter der Tarnung der Yale-Organisation. Agenten hätten Mittelsmänner mit Geld versorgen können, die dann übermäßig viele Bücher von Mao kauften. Vielleicht existierte ein großer Teil der Buchverkäufe nur auf dem Papier und Mao konnte die Partei mit vollen Kassen und fiktiven Verkaufszahlen beeindrucken und in der Partei aufsteigen. Die Yale China Association betrachtete Horace Tracy Pitkin, den Yale-Absolventen und Nachfahren des Gründers der Universität, als eine Art Märtyrer, da er während dem sogenannten Boxeraufstand in China getötet wurde. Ich habe die ältere Geschichte da mit China und Britannien und so auch nochmal aufgearbeitet in meinen Büchern übrigens. Ist auch super interessant. 1892 ging Horace zum Union Theological Seminary von New York, ein Zentrum für die amerikanische Unterwanderung Asiens. Union Theological wurde 20 Jahre lang dominiert von Henry Sloan Coffin, ein führender US-Nachrichtendienstfunktionär aus den Familien Sloan und Coffin. Er war Mitglied von Skull and Bones wie auch ein Dutzend seiner Verwandten. Die medizinischen Arbeiten und Forschungen von Yale-Organisationen in China erinnern auch an das Peking Union Medical College Hospital, das von amerikanischen und britischen Kirchenorganisationen gestartet worden war und Geld von der Rockefeller Stiftung bekam. Yale breitete sich enorm stark in China aus, weil die westliche medizinische Forschung dringend gebraucht wurde. Der Historiker Anthony Sutton betrachtete Yale in China als das benötigte Instrument des amerikanischen Geheimdienstes OSS. Ja, und OSS ging auch aus Skull and Bones hervor. Mao folgte seinem Lehrer Yang Changji nach Peking, bekam durch dessen Vermittlung den Kontakt zu Li Dajiao, ein Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas. Mao erlebte die 4. Mai-Bewegung mit und lernte in Peking seine spätere zweite Ehefrau kennen. Von Auslandsaufenthalten ist nichts bekannt, aber viele Führungskräfte der chinesischen Kommunisten hatten die frühen 1920er Jahre im Ausland verbracht. Entgegen der offiziellen chinesischen Propaganda war Mao keiner der Teilnehmer bei der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas 1920 in Shanghai. Die Kommunistische Partei musste zeitweise in den Untergrund und Mao flüchtete in die Berge mit nur 1300 Kämpfern, wo er auf weitere Parteigenossen und deren Kämpfer traf. Bereits in dieser Phase begannen Säuberungsaktionen Maos gegen seine Gegner und Teile der lokalen Bevölkerung. Durch sowjetische Hilfe und auch durch die Zögerlichkeit der Nationalisten konnten die chinesischen Kommunisten recht bald ein Gebiet mit 500.000 Menschen kontrollieren. 1934 mussten die Kommunisten den berüchtigten Langen Marsch nach Yan'an im Norden antreten, wobei Mao sich in einer Sänfte tragen ließ. In Yan'an baute man eine Menge Mohn an, um sich mit dem Verkauf von Opium zusätzlich zu finanzieren. Die chinesischen Nationalisten unter der Führung von Chiang Kai-shek waren abhängig von den Anglo-Amerikanern und verließen sich auf jene in Bezug auf essentielle Nachschublieferungen und militärische Strategien. Man lästerte, dass Chiang in seinem Kabinett mehr Absolventen der amerikanischen Elite-Universität Harvard hatte als US-Präsident Roosevelt. Ich hatte schon erwähnt, Harvard hatte die gleichen Geheimdienstverbindungen nach Britannien wie Yale. Aus taktischen Gründen ließ Stalin die chinesischen Nationalisten anerkennen und befahl Mao, den Ball flach zu halten, seine Stellungen auszubauen und offene große Konfrontationen mit den Nationalisten zunächst einmal zu vermeiden. Stalins Idee war zeitweise, sich mit dem nördlichen Teil Chinas zu begnügen und den Süden den Nationalisten und deren amerikanischen Verbündeten zu überlassen. US-General Stilwell hatte den Präsidenten im Rücken und ein hohes Maß an Kontrolle über die Streitkräfte der chinesischen Nationalisten. Die USA waren produktionstechnisch und technologisch unerreicht und konnten mehr als genügend Material liefern. Mao bekam von den Russen viel Gerät, wobei Russland finanziell in Schwierigkeiten steckte. Unter diesen Voraussetzungen hätte es eigentlich selbstverständlich sein müssen, dass Amerika und die chinesischen Nationalisten sich durchsetzen, aber am Ende gewannen die Kommunisten. In den USA wurde eine hitzige Debatte geführt um die Frage, wer die Misere zu verantworten hatte, also who lost China. Und manche deuteten mit dem Finger auf die höchsten Ebenen Amerikas. Für dumme Ausreden musste die Politik herhalten, die natürlich immer zerstritten schien und den Eindruck erweckte, sie hätte wirklich etwas zu entscheiden. Die USA hätten in bester Absicht versucht, beide Seiten in China zu vereinen, hieß es, man sei zu zögerlich gewesen, bla bla, chinesische Nationalisten seien zu unorganisiert und korrupt gewesen, bla bla bla. Der amerikanische Fünf-Sterne-General George C. Marshall hatte Chiang Kai-shek quasi befohlen, die Kommunisten nicht weiter zu jagen und zu vernichten, zu einer Zeit, als die Kommunisten schwach waren und hätten besiegt werden können. Mao bekam seine Verschnaufpause, konnte seine Truppen neu organisieren, neue Rekruten finden und hunderte wichtige sowjetische Berater integrieren, von denen viele wohl auch einen Spionageauftrag hatten. Die Amerikaner kürzten gleichzeitig unter lausigen Vorwänden die Nachschublieferungen an die chinesischen Nationalisten und veranlassten sogar zeitweise ein Embargo. Also die kapitalistischen USA, die angeblich verhindern wollten, dass hunderte Millionen Menschen in China unter die Kontrolle von Kommunisten geraten, ließen die chinesischen Nationalisten am ausgestreckten Arm verhungern, was Nachschub anbetraf. Die Nationalisten mussten mit riesigen Verlusten Schlachten kämpfen und sich mit internen Problemen herumplagen, wie Missmanagement, Organisationsmängel und schlechte Bezahlung. Die Mittelschicht der Bevölkerung wurde immer mehr besteuert, es grassierten Inflation und Korruption, worauf die Amerikaner immer mehr Support zurückzogen. Für überschaubare Geldbeträge hätten die Amerikaner mindestens den Süden Chinas vor den Kommunisten retten können. Für Europa gab es nach dem Zweiten Weltkrieg den Marshallplan mit großen Investitionen und es gab auch viel Geld für Griechenland und die Türkei, um den Kommunismus einzudämmen. Aber bei China waren die Amerikaner plötzlich geizig. Es scheint eher, als hätten die Führungen der USA und der Sowjetunion die Angelegenheit auf höchster Ebene ausgehandelt. Ja, und mit Britannien im Boot. Die chinesischen Kommunisten machten große Fortschritte mit der Taktik, große Städte zu belagern und die Bevölkerung darin auszuhungern. Die Kommunisten holten schließlich die Stadt Peking. Deng Xiaoping zwangsrekrutierte Millionen Zivilisten für verschiedenste Aufgaben, vom Soldaten bis hin zu Arbeitern in der militärischen Versorgungskette. Chiang Kai-shek trat letztendlich zurück. Die Amerikaner in seinem Kabinett hatten ihn im Stich gelassen. Der US-General Albert Wedemeyer, der als strammer Antikommunist galt, wurde 1943 Stabschef unter Louis Mountbatten, der die alliierten Streitkräfte in Südostasien befehligte und den Titel Supreme Allied Commander of the Southeast Asia Command trug. Ausgerechnet. General Wedemeyer war der Nachfolger von General Joseph Stilwell in der Position des Stabschefs für Chiang Kai-shek. Normalerweise findet eine geordnete Übergabe des Kommandos statt mit ausführlichen Einweisungen, aber Stilwell war einfach gegangen und hatte Wedemeyer fast nichts hinterlassen. Das Personal zuckte mit den Schultern und meinte, Stilwell hätte immer alles Wichtige in seiner Hosentasche aufbewahrt. Am 7. Dezember 1945 traf sich Wedemeyer mit General Douglas MacArthur und dem Navy Admiral Raymond A. Spruance und man hatte den Plan, den Kommunisten anzudrohen, viele weitere nationalistische Truppen nach Norden und sogar in die Mandschurei zu verlegen. Damit sollten die Kommunisten dazu bewegt werden, eine gemeinsame Lösung mit den Nationalisten anzustreben. Stilwell plädierte dafür, Mittel der Lend-Lease-Policy auf die Nationalisten und Kommunisten zu verteilen, damit die Japaner dadurch besser bekämpft werden können. Chiang Kai-shek war entsetzt. Drei von den USA ausgerüstete Divisionen der Nationalisten liefen zu den Kommunisten über. US-Präsident Truman nahm es als Vorwand, um ein Waffenembargo zu verhängen und den chinesischen Nationalisten nichts mehr zu liefern. Nach der kompletten Niederlage der Nationalisten sagte General Wedemeyer vor dem US-Kongress aus, dass die Nationalisten hauptsächlich wegen dem Mangel an Nachschub durch die USA verloren hätten. Vice Admiral Oscar Badger, General Cheno und Brigadier General Francis Brink gaben ebenfalls zu Protokoll, dass das Waffenembargo ein signifikanter Faktor gewesen sei. Und auch andere haben das eben dann so Also andere haben das ebenso eingeschätzt, ja. Ja, und das bringt uns zu dem damaligen Kriegsminister Henry L. Stimson. Es bringt uns hier zu Kriegsminister Stimson, Mitglied im Orden von Skull and Bones. Ja, also das ist die Situation, mit der wir es hier zu tun haben. So, und es gab jetzt halt im Laufe der Zeit natürlich dann mehr Informationen über Skull and Bones. Es leakten dann Mitgliederlisten, es gab die eine oder andere Veröffentlichung und so weiter. Und wie ich ja bereits in den letzten Sendungen und Videos eben dann erklärt habe, es gab auch von verschiedensten Seiten, also vor allem von Profis, ja, gab es halt eben dann den Verdacht gegen Louis Mountbatten. Es gab eben Akten über Mountbatten vom FBI, es gab, was weiß ich, die Franzosen waren vollkommen besorgt wegen Mountbatten und anderen. Ja, es gab die Atomspione, die aufflogen, es gab die Cambridge Five, dann war der MI5-Direktor Hollis in Verdacht, für die Sowjets zu arbeiten. Also immer wieder massivste Infiltrationen, die bekannt wurden. Ja. Also es gibt wirklich einen Haufen guter Literatur, die ich auch immer wieder zitiere und nenne und auswerte, und auch immer wieder neue Literatur, die ich damit auswerte. Und so langsam in den letzten Jahren gab es dann auch mal so ein bisschen Forschung hier, also von halt gewöhnlichen Historikern, ja. Gab es auch ein bisschen mehr Forschung hier zu älteren Geheimdiensten, älteren Netzwerken und Operationen. Ja, gab es zum Beispiel das Buch The Secret Royals, wo man ja transparenter war, als es halt bislang der Fall war. Ich konnte in den letzten Jahren ich konnte jetzt nicht nur die beste Forschung da draußen auswerten, sondern ich konnte meine eigene Forschung noch dazu machen. Ich konnte Dinge miteinander verbinden, die bislang noch nie verbunden worden sind. Und es hat sich dann eben ein Gesamtbild ergeben, das unglaublich erschreckend ist. Es ist unglaublich plausibel. Ja? Nichts anderes passt so gut zusammen. Und ich hatte das letztens auch hier mal besprochen mit Jeff Nyquist, entweder in der englischen Sendung oder halt dann hinterher, wenn wir noch uns weiter austauschen. Da meinte er eben, ja, es ist immer so ein bisschen so ein Irrtum, wenn Leute meinen, so à la Occam's Razor, so Occam's Rasierklinge, so, das heißt, irgendwie die simplerere Sichtweise sei dann irgendwie immer die wahrscheinlichere, so meinen das ja manche. Also genauer gesagt meint man, also eine These, die mit weniger Annahmen auskommt oder wo man nicht so viele Annahmen braucht, vor allem implausible Annahmen und so, also so würde man einschätzen, ob eine These halt besser ist oder nicht. Und Nyquist meinte, das haut eben, so wie Leute sich das vorstellen, das haut eben nicht unbedingt so hin, wenn es jetzt um Geheimdienstthemen geht und Imperien geht. Und da muss ich ihm absolut zustimmen. Ja, es geht halt eher darum, passt eine These wirklich gut zu dem Standardverhalten von Geheimdiensten, zu dem fundamentalen Verhalten von Geheimdiensten, und passt es zu den fundamentalen Techniken des Imperialismus? Das sind die wichtigen Kriterien, auf die man schauen muss. Das sind die wichtigen Attribute, die man da messen muss. Ja. Nicht einfach nur, oh, was klingt irgendwie simpler, weil da laufen nämlich Leute immer wieder Gefahr, zu stark zu vereinfachen, ja, und meinen dann, ja, die Politik war halt irgendwie blöd und ein paar Leute waren dann irgendwie korrupt und doof und bla und so, ja, und das führt halt eben dann zu gravierenden Irrtümern, oftmals. Ja, oder Leute benutzen dann irgendwelche standardmäßigen ideologischen Faustregeln. Also interpretieren das halt durch die linke Brille, durch die rechte Brille oder halt durch diese typische Verschwörungsmedienbrille. Ich habe auch eine eigene Studie gemacht über 200 Jahre an Verschwörungsmedien. Und siehe da, Geheimdienste hatten da immer die Hand drauf, also über die wichtigsten Narrative. Ja, und das war halt oftmals einfach Convenience für die Imperien, also vor allem für die Briten, die Russen, also unter den Zaren noch, und die Amerikaner. Es war halt einfach convenient, immer und immer wieder halt eben irgend so einen Quatsch zu erzählen, so einen totalen Quatsch zu erzählen über Juden. Ja, man hat damit halt versucht, Frankreich nach der Revolution zu destabilisieren. Dann hat man versucht, halt Deutschland damit durcheinander zu bringen und Österreich damit durcheinander zu bringen. Hier mit den völkischen Gruppen und so. Immer wieder nach bestimmten Events taugte dieser Quatsch halt so als Ablenkungsmanöver. Ja, also die kommunistische Revolution da in Russland. Hieß es dann halt, ja, das sei halt ein jüdischer Plot gewesen und das, die Weisen von Zion hätten das halt eben dann angeleiert und so. Und dann gab es, ja, und dann... Dann nach dem Ersten Weltkrieg auch. Hieß es nach dem Ersten Weltkrieg, oh, das war das Werk der Juden. Also die jüdische Kleinstfamilien und Banker, die hätten da mühelos da alle Leute da ausgespielt in Europa und die ganzen verschiedenen Reiche in Europa, wenn alle so blöd gewesen, hätten das gar nicht gemerkt. Ja, und dann irgendwie so ein Typ wie einer von den Rothschilds oder halt der Anführer der Rothschilds, der hätte dann immer alle in den Krieg verwickelt und so. Ja, als sei das nicht die älteste, dämlichste Technik, die jeder kannte. Ich meine, so Teile und Herrsche und so hatten wir jetzt auch schon seit 10.000 Jahren oder 8.000 Jahren, des modernen Imperialismus. Ja. Also das wurde halt immer und immer wieder verwendet als Ablenkungsmanöver. Und Leute benutzen das halt eben dann auch für alles, um halt eben dann zu erklären, was jetzt da hinter einer Sache dahinter steckt. Ja, oder als die Leute dann irgendwann entsetzt waren, mehr und mehr über diesen modernen amerikanischen Großkapitalismus. Ja, Rockefeller und JP Morgan und Astor und Ford und Exxon und Standard Oil und diese ganzen furchtbaren Firmen, ja, und Banken. Also viele Leute waren unzufrieden und waren halt eben gegen diese halt Korruption und diese Eliten und so. Und die einen unzufriedenen Leute hat man eben dann eingefangen mit linker Propaganda und hat das dann so marxistisch interpretiert. Gab allerdings einige Leute in Amerika, die waren nicht empfänglich für Kommunismus oder Sozialismus, also hat man die eingefangen mit Verschwörungsmedien gesteuerten. Hat ihnen gesagt, ja, das ist eine jüdische Verschwörung. Also Rockefeller, seine jüdische Verschwörung. Standard Oil, ja und so. Also hinter den Rockefellers stünden auch Juden. Dann hieß es dann, als halt sich ein bisschen Informationen verbreiteten über den Council von über die Trilateral Commission und wie ist die andere Organisation? Die Trilaterals und der Council on Foreign Relations, wo die ganzen auch wichtigen Firmen da vertreten waren. Ja, also extreme Konzentration von Macht, ja, und dann waren Leute besorgt, dann hieß es aber auch, naja, dahinter steckt die alte jüdische Verschwörung. So hat man das den Leuten erklärt. Und das wird halt eben bis heute so weiter betrieben, dass man die Leute da halt da dementsprechend in die Irre führt. Das ist eben das Programm. Und viele maßen sich an, Urteile zu fällen über halt sich Muslime und die Israelis und die Russen und die Ukrainer und das und das und das, aber die allermeisten da draußen, die sind überhaupt nicht qualifiziert dazu. Ja, und jetzt so die breite Masse an Leuten, die da eine Meinung haben, die sind auch nicht bereit, sich da weiterzubilden, richtig. Halt aus möglichst vielen Quellen, aus möglichst guten Quellen. Ja, das heißt, die glauben halt einfach, sie haben da die entsprechenden Faustregeln auswendig gelernt und können sich dann halt irgendwelche Slogans abgucken und kopieren das. Und damit seien sie Experten und sie seien auch irgendwie Helden und sie seien Teil von irgendeiner guten rebellischen oder halt irgendeiner guten Macht und so. Und so kriegst du die Leute halt dann eingefangen. Ja, das heißt, auch es kann auch mal sein, dass jemand, der, weiß ich mal, wenn jemand das berufsmäßig macht, ja, dass jemand halt ständig sich weiterbildet, kann sein, dass der in irgendeinem Thema ein bisschen eingeschlafen ist. Also ich wäre jahrelang nichts mehr gemacht zu halt Israel und den Palästinensern. Ja, dann musst du halt dein Ding auffrischen und musst du halt dann neue Bücher dazu lesen, neue Studien auswerten und so und eben dann abgleichen mit sich anderen Sachen, die du gemacht hast, weil eben viele andere Länder damit reinrühren in diesen Brei. Das gehört halt eben dann dazu. Ja. Und trotzdem, anscheinend wachsen da draußen die Experten auf Bäumen Und meistens kannst du das dann ganz genau ableiten, okay, der hat jetzt diese Linie abgekupfert von den Russen oder hat es abgekupfert von den Republicans oder manche kupfern das ab von den Democrats. Ich meine, selbst Leute, die jetzt halt, also in Amerika oder was, selbst Leute, die jetzt halt pro Israel sind, ja, auch die verstehen einfach dann auch viel, viel zu wenig davon und auch das gefährdet Israel. Es sind jetzt nicht nur die Leute, die Verstrahlten, die da jetzt sich plötzlich da einsetzen für die Hamas oder sowas oder verstrahlte Leute, die sich dann jetzt irgendwie auch einsetzen für den Iran oder was auch immer. Das ist nicht die einzige Gefahr für Israel, sondern wie ich ja erklärt habe, die ganze NATO ist von Anfang an infiltriert gewesen. Also gar die Russen und so, die sind da überall mit drin, beziehungsweise es gibt seltsame geheime Partnerschaften und Überschneidungen. Chinesen spielen damit rein und so, und das ist halt eben eine saugefährliche Situation. Ja, weil du kannst nicht einfach sagen, ja, die NATO ist einfach so ein eigenes Ding und das ist pro-westlich und schön demokratisch alles in den Mitgliedstaaten und die sind jetzt die Weltpolizei und die beschützen uns. So einfach ist es leider nicht. Wir haben gesehen, was halt gewöhnliche Verräter schon anrichten können, wie Kim Philby oder Klaus Fuchs und so. Aber was ist, wenn es halt ein MI5-Direktor ist, wie Hollis? Ja, was ist mit den heutigen MI5-Direktoren? Arbeiten die auch für die Russen? Laufen hier deswegen in Deutschland noch so viele wahrscheinliche Russen-Agenten rum? MI5-Direktor Hollis geriet unter Verdacht und dann sogar Louis Mountbatten geriet von mehreren Profis unter Verdacht. Und da haben wir es dann mit Leuten zu tun, die haben dann wirklich Zugriff auf alle Informationen. Also es kann sich verheerend auswirken. Wie gesagt, ich hab mich immer dagegen gewehrt, wenn halt so apokalyptische Strömungen und Gerüchte herumgehen und so, ja, der dritte Weltkrieg fängt da in 3 Monaten an oder was auch immer. Sondern ich wollte immer das Gesamtbild liefern, das realistische Gesamtbild. Und dann eben darauf hinweisen, die entscheidenden Netzwerke, die können dann das passende Drehbuch wählen. Die können irgendwas Hochdramatisches androhen, ja, aber das dann doch nicht so machen. Die können letztendlich gewisse Konflikte durchziehen, ja, können das halt eben den Horror nach oben skalieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und wir haben ja gesehen, was es heute für moderne Waffen gibt. Wir leben im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und Roboter, das heißt, die meisten Menschen werden jetzt so auch gar nicht mehr gebraucht, ne? Und das ist halt einfach eine ganz, ganz gefährliche Mischung an Faktoren. Ja, und das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass dann irgendwann so viele Fäden dann ausgerechnet bei mir zusammenlaufen. Ja, also einige Umstände und Zufälle notwendig, dass das Ganze jetzt so gelaufen ist. Es war eben auch notwendig, dass ich wirklich völlig unabhängig bin. Ja, aber ansonsten wäre ich da auch nie drauf gekommen auf das alles. Aber der Nachteil ist halt eben dann, okay, uns fehlen die Mittel, um das halt eben dann groß rauszukommunizieren jetzt in die ganze Welt raus. Sondern wir brauchen Ihre Hilfe da draußen. Ja, wir brauchen Ihre Unterstützung da draußen. Egal, ob sie bei uns einkaufen im Recenter Shop, ob sie uns spenden oder was auch immer, jeder Support nützt uns natürlich. Ja. Und dann knüpfe ich Kontakte zu Jeff Nyquist. Jeff Nyquist kennt Gott und die Welt da in Amerika und so trägt sich das halt eben dann von einem zum anderen. Diese Forschung kann eben den Druck da rausnehmen. Das kann eben hier eine bremsende, stark bremsende Wirkung haben. Und einfach das kann wirklich die Gefahr erheblich verringern. Weil die Gefahr ist wirklich exorbitant groß und du kannst da nichts ausrichten dagegen mit gewöhnlichem Aktivismus. Wenn da Leute kommen mit ihrem marxistischen Glump oder mit gewöhnlichem rechten Glump oder gewöhnlichen demokratischen Glump oder anderem Zeug, da kommst du nicht weit. Ja, sondern da musst du halt wirklich reingehen auf die geheimdienstliche Ebene und halt die Imperien verstehen. Also sie finden bei uns unter shop.recenter.com mein Handbuch der legitimen Macht. Ganz, ganz wichtig, um Imperien zu verstehen. Um auch selber halt eben dann gescheite Entscheidungen treffen zu können. und unsere Masterclass Denke wie ein Geheimdienstler finden das unter shop.recenter.com. Dort finden Sie auch halt eben dann sicherheitsrelevante Sachen, dass Sie halt dann im Ernstfall nicht dumm dastehen und hier massive Probleme haben, die eigentlich vermeidbar gewesen wären. Also wie gesagt, ich hoffe mal, dass die Deutschen dieses Mal nicht so stark betroffen sind, dass wir jetzt nicht so stark hier in den Zentren der Konflikte da stehen, aber es deuten sich, oder wir haben jetzt schon irgendwie zwei signifikante Konfliktherde, dritte ist dann in Asien, dann gibt es vielleicht noch weitere und die eskalieren dann immer größer. Das kann eben auch dann halt indirekt Folgewirkungen haben für Deutschland, also halt für Arbeitsmarkt, Finanzen und eben dann gibt es hier ein paar Aufstände oder irgend sowas. Also da sollte man eben hier mental damit rechnen. Davon bin ich überzeugt. Also das war's im Rahmen der Sendung. Wir sind zurück am nächsten Montag. Versuchen das halt immer also Sendungstage sind immer montags, mittwochs und freitags. Versuchen das halt einfach dann früh anzukündigen. Auch dann hier früh anzukündigen, ob das eine Live-Sendung ist oder ob das dann eine Aufzeichnung ist. Schauen Sie einfach regelmäßig auf recenter.com, verlassen Sie sich nicht immer einfach nur auf Social Media oder sowas, sondern gucken Sie auf recenter.com, am besten jeden Tag. Gucken Sie auch rein auf candorinter.com, die englische Seite, recenter.media, unsere eigene Medienplattform, natürlich shop.recenter.com. Ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.